Couch.
Hallo und herzlich willkommen zum 350. Mal bei der Brüllaffen Couch. Mein Name ist Spritti und an meiner Seite begrüße ich Apfelkern. Hallo Apfelkern.
Hallo, 350. Wow. Ja. Das ist sowas wie irgendwie der 50. Geburtstag, oder? In einem Podcast-Leben. Also ich will jetzt nicht sagen, wir haben irgendwie noch eine Halbwertszeit von weiteren 350. Ich bin einfach nur beeindruckt von dieser Zahl, will ich sagen.
Ja, sie ist halt rund. Es ist schon,
so was?
Es ist schon krass, ja, schön.
Gibt es so eine Rechnung, Podcast-Jahre in Menschenjahre? Du weißt schon, wie der Klassiker mit Hundejahren.
Wenn du so rechnest, du produzierst
im Jahr so und so viel und der durchschnittliche Podcast hält x Jahre durch.
Ich habe eher an sowas wie Hochzeiten gedacht, weißt du, so bronzene Ausgabe, goldene Ausgabe, diamantene Ausgabe.
Ja.
Ja. Naja, immerhin zur Feier, also nicht anlässlich dessen, aber wir haben einen Kommentar von Christian, vielen Dank dafür. Er schrieb, hallo zusammen, zu WandaVision. Ich habe keine Superheldenfilme bis vor kurzem gesehen. Durch Zufall habe ich bei dem Streamingdienst draufgeklickt und fand das Schwarz-Weiß-Setting richtig cool. Mit der Zeit, in der sich die Serie entwickelt, hat mich das extrem beeindruckt und wollte ich wissen, wer ist Vision und wer ist Wanda und habe alle Marvel-Filme, in denen die beiden vorkommen, angesehen. Ich verstehe dadurch nun, was man an Superhelden findet, sagte ein Star Wars und Star Trek-Fan. Viele liebe Grüße, Chris. Ja, also mal vielen Dank dafür. Über WandaVision habe ich ja vor einer Weile geredet, weil ich da begeistert von der Serie war. Und ich kann nur sagen, ich bin es immer noch. Es ist fantastisch. Selbst unabhängig davon, dass ich Superheldenzeug mag und auch Star Trek und ab und zu Star Wars. Das ist unabhängig davon, die Serie, wie sie gemacht ist, ist genial und es hat mich schon eine Weile nicht mehr so eine Serie mitgenommen oder beschäftigt und die haben das auch clever gemacht, gerade mit diesen ganzen Streaming-Anbietern kriegst du ja so Serien rausgeknallt, ne? Alle 13 Folgen auf einmal oder so und das ist halt wieder so was, wo es Woche für Woche ist, wo du eine Woche warten musst, wo du eine Woche drüber diskutieren kannst, mit anderen im Internet nachlesen kannst, spekulieren kannst und sonst sowas. Und das hatte ich zuletzt bei Westworld. Da fand ich das halt auch schön, dass du eine Folge geguckt hast und hast danach dann mit anderen aktiv oder passiv geredet, unterhalten, geguckt, YouTube-Videos, Podcasts gehört oder so, die diverse Dinge analysiert haben, was dann teilweise länger ging als die Folge an sich. Aber so ab und zu macht mir sowas Spaß und WandaVision ist so toll geschrieben, so fantastisch von den Schauspielern her. Elizabeth Olsen, Paul Bettany und auch wer sonst noch da mitspielt. Es ist perfekt gecastet in den Rollen und auch wie sie das spielen und rüberbringen und das, was er halt schreibt, wie das anfängt, also es wechselt von Folge zu Folge, durchlebt man es beginnt mit einer Kopie von der Dick Van Dyke Show, das war eine schwarz-weiß Comedy-Serie in den USA und dann geht es ein bisschen weiter, so hier bezaubernde Genie, so in die Richtung und dann Malcolm in the Middle, also die Folgen sind teilweise in diesen Comedy-Jahrzehnten vom Setting her und auch wie es optisch aufbereitet ist und es gibt so, so viele Easter Eggs, die du gar nicht beim Gucken siehst, aber die dann halt anderen auffallen in Screenshots und so, die sind nicht wichtig, um das Ganze zu verstehen, aber wenn du sie siehst und was damit anfangen kannst und vielleicht den Bezug kennst oder dann lernst du in Comics oder sonstigen anderen Dingen, ist mit so viel Liebe zum Detail gemacht, es ist ich finde es genial. Ich weiß allerdings nicht, wenn man die Serie jetzt so guckt, ohne vorher was vom Marvel-Universum zu sehen, ob man das alles so schätzen kann. Es gibt bestimmt ein paar Sachen, wo man sich dann häufiger fragt. Aber ich meine, bei Chris hat es ja auch funktioniert. Er hat es ja scheinbar auch nicht gekannt und ist den umgekehrten Weg gegangen und hat danach dann die Filme geguckt.
Genau, das wollte ich auch sagen. Aber Chris hat das ja auch irgendwie für sich entdeckt, ohne das Marvel-Universum zu kennen. Und das ist, glaube ich, das Schöne. Wenn du das anguckst und andere Charaktere, die ihre eigenen Spin-offs haben, siehst, dann sagst du, ah, okay, das ist ja hier Hawkeye, die Geschichte kenne ich, oh, das ist ja Captain America. Aber dann ist es auch wieder so, du musst das nicht kennen, um dich über die einzelnen Sachen freuen zu können. Aber natürlich, ja, je mehr du weißt, desto krasser und nerdiger wird es und desto mehr Details erkennst du und ja, wie so mit allen Dingen.
Also ich meine, da kommt ja noch einiges. Das nächste ist, ich habe schon, Falcon and the Winter Soldier ist die nächste Serie. Ich glaube, das geht sogar direkt im Anschluss alles weiter, das ganze Jahr durch mit den Serien. Loki kommt später und es kommen noch ein paar andere. Also das ist volles Programm, was sie jetzt halt auf dem Fernsehbildschirm bringen. Aber um auf das Gesamte nochmal zurückzukommen, mir ist letztens eh aufgefallen, ich musste mal ein paar MCU-Filme gucken, weil ich ja teilweise schon wieder die Inhalte vergessen habe. Ich habe auf YouTube so Best-of-Clips gesehen und ich gedacht, ah ja, das kam da auch dran vor. Es gab sowas noch nicht und ich glaube auch nicht, dass das so leicht nochmal irgendwann wieder gemacht werden kann, wie dieses Marvel Cinematic Universe. Dieses, wie das angefangen hat damals gut, Hulk klammern wir mal aus, aber mit Iron Man damals und das dann so ein Erfolg war und wie sich das alles weitergespannt haben, wie die aber auch geplant haben mit Kevin Feige im Hintergrund, der eine Grundidee hatte, der eine Handlung hatte auf Jahre hin, wo Sachen am Anfang stattfanden, die irgendwann später wieder aufgegriffen wurden, wo alles ineinander gegriffen hat. Es gab zwischendrin vielleicht auch mal nicht unbedingt einen Griff ins Klo, aber irgendwelche Filmarten, die manchen Leuten nicht gefallen haben, aber insgesamt durchgängig dieses Niveau, diese Art, diese Geschichten zu erzählen, das kann man eigentlich gar nicht hoch genug respektieren. Und man sieht ja, andere haben das versucht, ich weiß gar nicht mehr wer, der mit dem Dark Universe zum Beispiel, wo sie Dr. Jekyll und Mr. Hyde und der unsichtbare Mann und so weiter und die Mumie und sowas machen wollten. Und das ist dann schon nach einem Film gescheitert, so ungefähr. Oder DC, die Variante mit Batman und Superman und Batman wie Superman und Justice League, ist auch eher stolperhaft und dieses, also es ist nicht so leicht. Von daher, es ist schon genial. Und diese Serie hat es halt nochmal, ist wirklich sehr, sehr klasse.
Okay, so, jetzt habe ich richtig Lust, die anzuschauen. Das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Ich ja, jetzt Serie
guckt. Ich kann nur sagen, wie begeistert ich halt über diese Serie bin, aber ich kann nicht drauf eingehen, was drin vorkommt, weil das wäre halt alles gespoilert. Das passiert halt viel und ja, keine Ahnung. Das haben sie auch bei den Promi und Werbung gut gemacht. Du hast keine Ahnung, was es ist. Ich habe ganz ehrlich vorher gedacht, als so Trailer und sowas, oder weißt du, wenn die in so Talkshows dann gehen vorher, um so Filme und sowas zu bewerben, wenn die irgendwelche Clips gezeigt und was sie da halt gezeigt haben, habe ich gedacht, okay, eine Comedy-Sitcom-Hommage mit Marvel-Superhelden. Interessant. Es war jetzt nicht so das, wo ich drauf mein Interesse so sehr geweckt habe, aber oh boy, lag ich da daneben. Ja, gut, also das dazu. Und auf jeden Fall danke, Chris, für deinen Kommentar.
Ja, dann auf zum nächsten Thema.
Ich habe ein paar Sachen gesammelt, die mir so in letzter Zeit untergekommen sind. Das erste ist eigentlich nur ein Link-Tipp. Wir hatten vorverletzte Folge oder so, hatte ich über diese Fotografen- oder Künstlervereinigung, die sich halt zusammengeschlossen hat, um die Meereswelt zu retten oder zu schützen oder halt mit dem Einsatz ihrer Jobs, also von Filmen und von Fotografien, halt was zu tun. Da ging es um die Galapagos-Inseln. Und in dem Zusammenhang habe ich halt auch gesagt, dass ich Wasser-, Meeresfotografie halt so faszinierend finde, ja. Weil das sind halt Bilder, die man nicht so regelmäßig sieht und auch nicht so einfach nachzustellen, wenn man nicht gerade am Meer lebt. Und deswegen wollte ich halt noch einen Link-Tipp hinterher schieben. Es gab einen Wettbewerb, den Underwater Photographer of the Year 2021 Competition. Und bei meinem Modern Mad gibt es halt kurzen Text darüber, aber vor allen Dingen sehr, sehr viele faszinierende Bilder von unter Wasser oder knapp unter Wasser. Finde ich einfach tolle Aufnahmen, die man halt so nicht so alltäglich sieht. Also falls ihr mal 5 Minuten übrig habt, könnt ihr da einfach mal durchscrollen und diese Bilder anschauen.
Ja, ja, wow. Es ist einfach immer wieder so faszinierend, diese anderen Lichtverhältnisse und diese Perspektiven, die halt über Wasser gar nicht möglich sind, wenn du unten durchtauchst. Sieht ja aus wie so ein Gemälde von, weißt du, so einem QVC-Künstler. Und nur mit diesem wunderbaren Farbset können sie auch zu Hause wunderbare Sonnenaufgänge zaubern, Berghänge und Waldsilhouetten oder unter Wasser sehen. Und dann siehst du sowas völlig Gekünsteltes mit so einem lila Himmel. Genau so sieht es aus. Und das ist ein echtes Foto. Wow.
Ja, ja. Das ist ja schon sehr cool und faszinierend. Und man kann da halt so ein bisschen abtauchen.
Einfach mal abtauchen.
Ja.
Mit Maske geht es?
Es geht mit allem. Auf Corona kommen wir später nochmal mit was anderem, aber ich hatte noch was anderes, was indirekt damit zu tun hat. Die Restaurants haben ja zu, beziehungsweise du kannst da bestellen oder mitnehmen. Sonst geht halt nichts. Was ganz anderes. Wollte ich eigentlich gar nicht drüber reden, aber ich mache es trotzdem gerade. Ich war am Samstag im Saarland, in Saarbrücken und in Neunkirchen. Und ich war an beiden Orten schon mal im Herbst letztes Jahr, Frühherbst, in meinem Urlaub. Und Neunkirchen war damals schon nicht so prickelnd. Ja, alle Neunkirchener mögen mir verzeihen, es ist jetzt nicht die schönste Stadt. Hat mit Sicherheit nette Ecken, aber insgesamt war schon, naja, okay. Damals war noch einiges los. Auf dem Hauptplatz, auf dem Stummplatz in der Mitte von der Stadt waren Flohmarkt und Wochenmarkt und die Leute waren da unterwegs und so weiter. Und ich war jetzt am Samstag da und das war noch trostloser als trostlos. Also es war richtig übel. Ne? Also ich war Samstagnachmittag da, eigentlich zur besten Zeit. Es war schönes Wetter und es waren nicht viele Leute unterwegs. Klar, alle Geschäfte hatten geschlossen. Viele Restaurants hatten auch geschlossen. Die haben so eine Promenade an der Blies entlang. Da war mal ein Kaufhof oder Karstadt, eins von beiden. Der ist mittlerweile leer. Da siehst du nur noch die Schilder dran und innen drin ist nichts mehr. Da wird gearbeitet. Und dann haben sie ein großes Einkaufszentrum, so eine Mall. Also wirklich sehr groß für eine Stadt von der Größe. Die Saar Park, Saar Center, irgendwas mit Saar. Und da ist halt auch Todos. Also du kannst dann reingehen, aber natürlich sind die ganzen Geschäfte zu. Und das Einzige, was drin aufhat, sind dann die Restaurants oder die, weißt ja, gibt es ja in jeder Mall, überall ist dann ein Italiener, einer wurde hier Chinese und
Döner nicht vergessen.
Döner manchmal oder Nordsee oder sonst irgendwie sowas in die Richtung. Die Dinger waren halt offen, also zum Mitnehmen. Aber ansonsten war halt alles leer und es war kaum jemand unterwegs. Es war halt, war auch, also ich habe mir gedacht, naja, ich gehe dann in Neunkirchen was essen und so leicht war das gar nicht, weil die ganzen Restaurants draußen hatten zu. Die eine Dönerbude hatte ich entdeckt, die hat noch nicht aufgehabt. Ich habe dann da drin halt so Fastfood-mäßig mir dann was geholt beim Chinesen, aber das war halt schon sehr verlassen.
Das so ist doch so deprimierend. Das ist wie so ein Geisterhaus, wo du dann mal so ein einzelnes Licht hast und dann diese ganzen wie ausgestorbenen Geschäfte. Ich kann schon verstehen, warum die dann immer die Beleuchtung doch irgendwie so ein bisschen anlassen. Weil sonst sieht es aus wie kurz vor dem Abriss, nur einige sind noch nicht ausgezogen.
Ja, also das war schon merkwürdig. Das war so eine richtig ausgestorbene Innenstadt. Und zumal, ich hatte halt den Vergleich, als ich das letzte Mal da war, ich weiß nicht mehr, was es für ein Wochentag war, aber ich tippe mal drauf, das muss auch ein Wochenende gewesen sein, weil wie gesagt, da war halt so ein Markt und Flohmarkt und sowas, das ist ja dann meistens am Wochenende und da war halt richtig viel los. Klar, da war auch Corona, da war aber halt Sommer, das war oder Spätsommer, Frühherbst, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, September oder so rum. Und ja, ist schon krass. Und du siehst halt auch, wie teilweise Geschäfte dann schon zu waren oder zumachen mussten. Also ganz zu, war dann halt zu vermieten oder sonst irgendwie sowas. Also das war schon etwas, deprimierend, keine Ahnung.
Das ist doch auch ganz schwierig. Also stell dir vor, Corona ist vorbei, wie auch immer das funktionieren soll. Wahrscheinlich veräppt das Virus von alleine, weil wir uns doof anstellen. Diese Geschäfte werden doch nicht wieder aufmachen können wie vorher. Also das ist doch ein ganz großer finanzieller Schaden. Und du musst dich ja auch erstmal wieder dran gewöhnen, in Anführungszeichen rauszugehen und irgendwie dich zu treffen und essen zu gehen und so weiter. Du hast ja jetzt dein Leben doch schon ganz schön umgestellt. Und ich bin auch so wirklich, ich packe dann immer Essen ein, weil ich denke, na, unterwegs gibt es ja sowieso nichts. Und dann, ich pendle ja zwischen Berlin und Cottbus, sind aber manchmal auch so absurde Geschäfte offen. Also zum Beispiel im Hauptbahnhof in Berlin gibt es da irgendwie so einen Tabakladen, der offen hat, weil es gibt ja auch Kaffee und Tabak und das sind ja Konsumgüter und ich glaube auch Alkohol. Das ist ja wichtig, ne? Das sind ja Lebensmittel quasi. Wenn ich meinen Tabak nicht essen kann, dann, ne, ist alles ganz schlecht. Ich so denke, also schmuggeln sich manche auch an den Regeln vorbei, wo du irgendwie meintest, der Florist hat jetzt auch irgendwie so ein bisschen Essen mit drin, ne?
Ja, aber ich meine, kann man sie ihnen verdenken? Also wenn du irgendwo ein Schlupfloch siehst, um irgendwie zu überleben, klar, manche Sachen kann man nicht so nachvollziehen. Ich weiß auch nicht, wie das werden soll. Ich denke mal, wenn das alles wieder aufmacht, je nachdem, welcher Form es stattfindet, dann wird es für einen Moment so explodieren, wie jetzt letztes Wochenende, wo das Wetter auf einmal schön war und überall in ganz Deutschland hast du dann die Meldung gehört, dass an diesen Hotspots überall dann total viele Leute unterwegs waren. Egal wo das war. Das war bei mir so. Das war mit Sicherheit auch in Berlin oder sonst irgendwo, wo so, ja, so wird das vielleicht kommen, wenn die Geschäfte wieder aufhaben. Aber andererseits, danach, das Konsumverhalten hat sich schon geändert. Also ich denke mal, wer jetzt die Bequemlichkeit von Internetbestellungen entdeckt hat, wird nicht danach auf einmal denken, oh, das mache ich jetzt nicht mehr, jetzt gehe ich wieder in die Stadt einkaufen. Wo er vielleicht gemerkt hat, es ist einfacher, im Internet zu gucken, was alles verfügbar ist, sich's heimzubestellen, was nächstes wieder zurückzuschicken. Ich glaube nicht, dass du das alles wieder so zurückbekommen kannst. Ja. Dazu war es ja eh schon so, auch ohne Corona, dass die Innenstädte so ein bisschen am Sterben waren.
Und dann werden wir halt, ich denke, als Folge dessen nur noch beschleunigt immer die gleichen großen Konzerngeschäfte haben und alles Kleine geht irgendwie kaputt. Und dazu kommt halt auch, viele Menschen merken, oh, ich ziehe am Ende immer nur das Gleiche an. Irgendwie meine Berufskleidung, wenn ich wohin gehe zum Arbeiten, oder irgendwie mein Gammeloutfit für zu Hause und oben was Schickes fürs Büro, plus vielleicht noch irgendwie Sportkleidung oder wenn man ein anderes Hobby hat, was weiß ich, Angeln oder so, die entsprechende Kleidung. Und das war's, weil Festlichkeiten sind ja ausgestorben, gibt's nichts mehr, brauchst nichts. Und du hast viel weniger Abnutzung, du brauchst nichts kaufen. Und die ganze Wirtschaft hängt ja auch daran, dass du doch immer mehr kaufst. Und wenn das plötzlich wegfällt, schwierig. Also ja, da braucht man mir auch nicht mehr irgendwie 20 Kollektionen pro Jahr verkaufen, wenn man am Ende nichts braucht. Und ich habe am Wochenende 3 Socken gestopft. Ich brauche nichts.
Also ich denke mal, selbst wenn Corona dann weg ist, in welcher Art auch immer, wir werden in sehr vielen Bereichen nicht auf wie vorher zurückkommen und es wird uns noch Jahre beschäftigen mit den Auswirkungen. Allein unser zwischenmenschliches Verhalten, so gewisse Dinge, die du jetzt machen musst, die du vorher nie machen musst, dass du nicht dran gedacht hast. Ich werde mit Sicherheit, wenn du das erste Mal auf irgendein Konzert oder ein Stadion gehst oder so, wenn das in der Form noch so oder wieder stattfindet, auch erstmal ein komisches Gefühl haben.
Ja.
Ne, im Hinterkopf hast du vielleicht dann immer, was ist, wenn jetzt der nächste Virus gerade irgendwo rumgeht? Vielleicht handle ich mir den ein. Also ich denke mal, in vielen Sachen wird sich das schon auswirken. Und natürlich auch die Wirtschaft wird sich verändern. Viele werden pleite gehen. Also ich meine, da muss man auch kein Experte sein, das bin ich für wahr nicht, aber wenn du hier, wie lange geht das jetzt? Ein gutes Jahr ungefähr,
genau,
mit Corona? Und in der Zeit hatten wir schon Lockdowns oder wenn es kein Lockdown war, dann halt diese Lockdown-Light oder sonstige irgendwie Einschränkungen. Wenn du die ganze Zeit keine vernünftigen Einnahmen hast und die ganze Zeit Miete zahlen musst, ja, irgendwann kannst du das nicht mehr decken. Ist so.
Irgendwann wird das mal so eine Aufgabe für ein Schulbuch. Es ist Lockdown. Die Miete für dein Friseurgeschäft kostet so und so viel. Du hast so und so viele Mitarbeiter und musst so und so viel bezahlen. Wie lange kannst du mit folgenden Rücklagen durchhalten? Ja. Irgendwann wird das mal sowas geben. Wir können den Punkt Corona auch gleich ein bisschen vorziehen, wenn wir eh schon dabei sind.
Ich wollte zu meinem gerade überleiten, weil wir durch Corona ja auch andere Sachen machen.
Okay.
Deswegen kam ich nur auf Essen und bin mit Essen wieder in Neunkirchen gelandet. Aber die Restaurants haben wir jetzt zu, beziehungsweise du kannst nur abholen oder bestellen oder wie auch immer das dann funktioniert. Und klar haben wir dann dadurch auch das Problem vom Müll, weil das ist ja meistens dann irgendwie verpackt und meistens in Einwegverpackungen. Und klar, jede Krise bietet auch Chancen. Natürlich sind jetzt, gibt es einige Startups, also ich meine, das gab es ja vorher schon mit den, was ja auch ein Thema ist, gerade in Großstädten mit diesen Kaffee-to-go-Bechern. Gibt es ja überall Versuche in irgendeiner Form von einem Pfandsystem, Mehrwegsystem, um von diesen Bechern wegzukommen. Wobei ich ja auch nicht so ganz der Freund von bin, aber ne, da hast du das schon, aber jetzt hast du es halt auch bei diesen Essensdingern und es gibt einige Startups, die jetzt diverse Formen entwickelt haben, wie diese Verpackung mehrfach benutzt werden kann, also in irgendwelchen Mehrwegsystemen, was natürlich in vor allen Dingen in den Großstädten stattfindet, jetzt in so kleineren Städten wird das mit Sicherheit eine Weile dauern, bis hinkommt. Aber das Grundprinzip ist halt, dass diese Mehrwegsysteme dann diese Verpackung den Restaurants zur Verfügung stellen, die tun ihr Essen da rein, liefern es aus und der Kunde gibt es dann zurück, entweder da, wo er es bestellt hat oder bei anderen Restaurants oder Supermärkten oder irgendwie sowas, die da dran teilnehmen. Was mit Sicherheit eine Idee ist, das ist natürlich eine Frage, wie schnell sich das durchsetzt. Dazu kommen dann natürlich auch Kosten, wenn du an so einem System teilnimmst für die Restaurants, die ja eh finanzielle Probleme haben. Aber und es gibt noch keine richtigen Zahlen dazu, aber wenn man diesen System oder Startups teilweise glauben kann, ist die Rückgabequote wohl ziemlich hoch. Von daher, ja, ist auch etwas Positives, was dann diese Krise mit sich bringt.
Manchmal habe ich wirklich so das Gefühl, dass jetzt so Dinge neu erfunden werden, die es eigentlich schon ewig gab. Also früher war es ja normal, dass man mit seiner Milchkanne zum Milchmann geht und sich das alles holt. Da gab es keine Einwegpackung. Und das ist irgendwie absurd, wenn man, also ich stelle mir jetzt vor, wenn man jemand erzählen würde, der vor 150 Jahren gelebt hat, ja, es gibt jetzt Firmen, die machen extra Verpackungen für Essen, dass man die mitnehmen kann und wieder abnehmen muss bei irgendwelchen Restaurants, wo er sagt, ja, dann nehme ich doch meine eigene Büchse mit und fertig. Oder mein eigenes Glas oder Kanne oder wie auch immer. Und es ist ja halt auch so eine Sache, durch diese ganze Zero-Waste-Bewegung, die wir damals, bevor Corona unser Hauptthema wurde, doch irgendwie mehr erlebt haben, da wirst du halt komisch angeguckt. Also vielleicht nicht, wenn du beim Bäcker hingehst und eine eigene Brottüte hast, aber wenn du ins Geschäft gehst und sagst, hallo, ich hätte gerne mein Essen zum Mitnehmen hier reingepackt, dann wirst du komisch angeguckt, dann geben dir vielleicht eine andere Portionsgröße, das kann in jede Richtung ausfallen. Schwierig. Da sind wir halt immer noch, dadurch, dass wir so gewöhnt sind, alles so in Anführungszeichen sauber eingepackt zu bekommen und alles neu und schön und man muss an nichts denken und nichts mitnehmen, einfach irgendwie versaut.
Ja, 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 klar, aber naja, auf jeden Fall ist das so eine Corona-Entwicklung. Aber wenn wir jetzt eh bei Corona sind, dann können wir damit eigentlich auch weitermachen.
Ja, so ziemlich ein Jahr sind wir jetzt schon im Lockdown. Ich weiß noch, letztes Jahr am 8. März hat meine Oma immer Geburtstag, hat sie ihren 90. gefeiert und da waren wir noch im Restaurant, auch wenn es schon hieß, na, soll man nicht. Und da hat sie gesagt, also meinen 90., den feiere ich ja wohl und wenn es der letzte ist, dann war es ein guter. Und danach kam die Rede
Ich erinnere mich sogar, ja, stimmt, das hat sie damals erzählt.
Du erinnerst dich noch an den 90. meiner Oma. Genau, ja. Und da waren wir im Restaurant mit den ganzen Rentnern und ja, dann, das war am Wochenende und dann Mitte der Woche kam die Rede von Merkel, wir sind jetzt in einer schwierigen Zeit, alles ist ganz besonders, wir brauchen jetzt den Lockdown. Ich glaube, das war der 13. März.
Was wirklich eine gute Rede war.
Das stimmt.
Also, die, glaube ich, auch ziemlich viele gesehen haben. Das war schon so, keine Ahnung, so ein bisschen wie wenn du in US-Filmen oder so das hast, wenn es eben eine Krise gibt und dann der Präsident seine Rede aus dem Oval Office hält an die Nation. Wir müssen jetzt zusammenhalten und die Aliens zurückschlagen, weil dann hier Merkel, wir müssen jetzt zusammenhalten und Corona zurückschlagen, so ungefähr.
Das ist halt auch wirklich so, wenn du jetzt immer so Szenen hörst wie, ah, ich bin ein Berliner und tear this wall down. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Weißt du, diese klassischen
Vorwärts, immer, rückwärts, nimmer.
Ja, ja, genau. Diese klassischen Sätze aus Reden, denke ich, das ist auch so eine Rede mit Potenzial, da irgendwo wiederholt zu werden. Naja, und dann war es plötzlich große Angst, große Verunsicherung, niemand mehr treffen, totale Beschränkung, alle Geschäfte zu, Lehrer sitzen zu Hause, jeder, der nicht unbedingt draußen arbeiten muss, bleibt drin, Maske wird getragen. Davor war es ja immer noch so ein, ach nee, da war noch nichts mit Maske getragen. Genau, dann kam dieses, ach, eine Maske bringt ja nichts. Dann in der Bahn die eine Fraktion mit, die andere Fraktion ohne, plötzlich Maskenpflicht. So ein ganz neues Normal, dass man sich einfach nicht umarmt, dass wir immer so einen komischen, befangenen Abstand haben. Treffen sowieso nicht. Videotelefonatprogramme haben wir jetzt ja ohne Ende installiert, manche besser, manche schlechter. Friseure dicht, man muss immer erst gucken, oh, haben die überhaupt noch offen oder nicht? Also das waren so Dinge, die man früher für selbstverständlich hielt. Und jetzt gibt es so ganz neue Dinge. Konzerte, ach, was ist Konzerte eigentlich? Es wird ja alles verschoben. Ich habe jetzt mein Kate Nash-Konzert 2022. Na, mal gucken, ob das was wird. Und ja. Dann war es ja auch so komisch. Im Sommer hatte man das Gefühl, Corona, wer ist Corona? Höre ich zwar immer in den Nachrichten, trage zwar auch brav meine Maske, aber länger nichts gesehen. Und das war wie so eine Erholungspause. Ich meine, ich hatte eine super Hochzeitsfeier, zwar ein kleiner Kreis und alles anders als geplant, aber doch eine Feier, wo Menschen ohne Maske und tanzend und so weiter waren. Und trotzdem hatten wir danach, auch wenn ich zum Beispiel vorher mich abstreichen lassen habe, weil ich die Möglichkeit habe, auf Arbeit das tun zu können, 2 Wochen so ein Gefühl, wo wir dachten, oh Gott, jetzt bitte keiner, der sagt, ach ja, übrigens, ich hatte einen positiven Test. Wie wäre es mal, wenn ihr den anderen Gästen eine Info rüberwachsen lasst, dass sie sich testen lassen sollen? Aber Gott sei Dank war nichts. Und das sind auch so Dinge, die könnte ich mir jetzt gar nicht mehr vorstellen im Moment, ehrlich gesagt, so eine Feier in der Art, weil diese Leichtigkeit erstmal weg ist. Nicht nur, weil wir das gleiche Virus haben, sondern auch wegen der Mutation, wo es heißt, es ist ansteckender. Und genau diese Unsicherheit von früher bleibt aber weiterhin, dass man sagt, naja, junge Leute können ja relativ asymptomatisch sein. Jetzt könnte man natürlich sagen, aber wir haben doch eine Impfung, wir haben doch hier ein Ende in Sicht. Und dann nervt es mich so unheimlich, dass wir uns da so bürokratisch anstellen, dass wir dann eine Reihenfolge aufstellen. Okay, man muss ja irgendwie einen Plan machen. Aber dass das dann so umständlich ist, nur in den Impfzentren, na gut, dann ist es zumindest bei den mRNA-Impfstoffen so, man muss die ordentlich kühlen, dann kann man die nicht überall hin transportieren. Aber dann fangen die Leute an zu diskutieren. Hat der Teufel das Impfmittel gemacht? Werden wir alle unfruchtbar und sterben davon? Und wenn ja, impfen, dann mit welchem Mittel? Impfmittel zweiter Wahl. Gott sei doch einfach froh, dass es eins gibt. Also, ne?
Ja, da muss ich jetzt aber auch mal sagen, bin ich auf deiner Seite, aber das mit diesem AstraZeneca.
Ja.
Wenn die da die ganze Zeit sagen, dass das nicht so wirksam ist und du überall darüber liest, da muss sich auch niemand wundern, dass die Leute sich damit nicht impfen lassen wollen. Also das ist, also die machen schon sehr, sehr dämliche Fehler, allgemein in diesem Umgang mit der Krise. Also alle. Da hast du, weißt du, mit dieser Impfreihenfolge, schön und gut, dann hast du aber auch die Politiker von irgendwelchen Parteilosen und Linken bis zu irgendeinem AfD-Fraktionsführer oder sowas, die sich halt dann vorziehen oder irgendwelche Familienmitglieder oder sonst irgendwie dafür sorgen, dass sie geimpft werden. Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn niemand da großartig Vertrauen hat. Also das ist so ein dummes Verhalten. Erstmal zu glauben, man kommt damit durch, aber dann auch, dass die Leute das halt so einfach akzeptieren. Natürlich stößt einem das bescheuert auf. Also, keine Ahnung, so Sachen gehen mir auf die Nerven. Oder du hast diese Politiker wie jetzt diesen Heino da von der CSU, der gegen den ermittelt wird, dass er irgendwie bei den Steuern mit Maskenbeschaffung irgendwas gemacht hat. Oder du hast die anderen, die irgendwelche Lobbyisten, die dann dafür gesorgt haben, dass irgendwelche überteuerten Masken gekauft werden. Du hast hier Spahn, der dann seine eigenen Regeln nicht befolgt, oder andere Politiker, die ihre eigenen Regeln nicht befolgt. Das ist halt von vorne bis hinten so, so dumm und unnötig. Ich bin absolut nicht, und ich glaube, das unterstellt uns hier auch niemand, aber nicht auf diese Seite von diesen Verschwörungstheoretikern, aber und den ganzen Impfgegnern und sonstigen Hirnis. Aber die liefert denen halt unnötige Munition.
Ja.
Was, so wenn du dagegen argumentieren willst, dann hast du so ein Verhalten, wo die nur sagen müssen, hier, guck doch, was sie machen. Und oder da steckt doch dann mehr dahinter, oder der ist doch sonst irgendwas. Ah ja, das ist sowas von unnötig. Unnötig, ja. Unnötig. Genauso wie dieses, keine Ahnung, da waren wir im ersten Lockdown und sonstiges Zeug. Und da hieß dann schon, ja, wir brauchen jetzt auch mal Lockerungen. Wir brauchen jetzt einen Plan, wann es jetzt mit Lockerungen losgeht. Und das ging die ganze Zeit Lockerungen, Lockerungen. Und dann wurde es wieder schlimmer. Die ganzen Wissenschaftler haben gesagt, hier, die zweite Welle kommt. Und was kam? Die zweite Welle. Lauter so Zeug, was er halt, wo denen halt trotzdem nicht geglaubt wird oder nicht, wo sie dann untergraben werden, wo hier große Tageszeitungen mit 4 Buchstaben irgendwelche Kampagnen gegen die teilweise fahren, wie jetzt aktuell, keine Ahnung, wie viel die verdienen. Oder der Spiegel macht quasi, keine Ahnung, es war hinter einer Paywall, aber ich habe halt die Überschriften in Anteaser gesehen, so ungefähr, welcher Wissenschaftler hat was gesagt, wer lag wie oft recht, so ungefähr. Ne, so eine Rangliste hier, dem kann man am ehesten vertrauen, der hat am häufigsten recht gehabt. Das ist jetzt, es entwickelt sich alles. Natürlich machen die auch mal Fehler oder sagen falsche Dinge vorher. Dann wird angepasst und geguckt, was ist schiefgelaufen, wie sieht's jetzt aus. Aber also, ich weiß nicht, auch eben diese Presse hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Und da müssen sie sich halt auch nicht umgucken, wenn das genau halt dieses Futter für die Lügenpresse liefert, teilweise. Also, auch wenn ich sage, die Presse ist wichtig, aber da sind schon ein paar, die schießen sich ins Knie. Und das ist halt so unnötig, wo du dir einen Kopf fasst. Warum? Warum macht ihr so Zeug? Und halt, natürlich, wenn ihr damit durchkommt, super für euch. Aber wenn ihr halt nicht damit durchkommt, das untergräbt so das Vertrauen der Öffentlichkeit da drin. Und deswegen genauso, was du eben gesagt hast mit diesem AstraZeneca, wenn die Presse, wenn die Politiker, wenn alle darüber reden, dass das unter 65 nur funktioniert und dann auch nicht alles und die anderen Impfstoffe viel besser sind, dann muss sich niemand wundern, wenn es jetzt niemand will. Also da musst du nur eins und eins zusammenzählen. Ob das jetzt richtig ist oder falsch oder immer noch besser wäre als gar nichts. Aber natürlich, wenn die alle das Vertrauen untergraben, ja, dann müssen sie sich auch nicht wundern, wenn die Leute sagen, nee, will ich nicht. Ich, ganz ehrlich, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, weil das noch weit für mich weg ist wahrscheinlich. Aber ja, ich müsste jetzt auch nicht vor die Wahl gestellt, nicht impfen oder impfen damit, müsste ich schon mich sehr intensiv damit beschäftigen. Aktuell so, ohne großartige Ahnung, würde ich auch erstmal sagen, oh, vielleicht eher nicht.
Ja, weil letztendlich ist ja nicht beschrieben, dass es schadet, sondern dass es gegebenenfalls, oder dass es einen geringeren Schutz hat. Und tja, weiß ich nicht. Wo habe ich meine Impfung? Und ich habe BioNTech gekriegt und ich kann jetzt auch nicht heucheln und sagen, oh, aber schade, ich hätte so gerne AstraZeneca gehabt. Nö. Aber wenn ich so vor der Wahl stehe, irgendwie Arvid auf der Covid-Station und du hast entweder AstraZeneca oder nichts, na dann aber AstraZeneca.
Ja, aber du musst dich auch damit beschäftigen. Also ich meine, klar, was ist denn? Hast du dann trotzdem eine Chance, sich irgendwann nochmal anders impfen zu lassen? Was funktioniert dabei genau nicht? Ist es wirklich, bringt's was oder bringt's überhaupt nichts? Das sind Dinge natürlich, da musst du dich damit beschäftigen und musst nachgucken. Und du findest dann auch viele unterschiedliche Antworten. Aber das investiert dann ja nicht jeder. Wenn du es dir einfach machst, hörst du, das ist nicht so gut oder das ist nicht so wirksam. Und dann denkst du dir, ja, nee, dann nicht. Dann warte ich halt länger und krieg das andere oder ich lasse mich halt gar nicht impfen. Also.
Ja, da sollen ja auch einfach die Studien nicht so gut gewesen sein, sodass man einfach auch nicht auf so gute Zahlen gekommen ist. Und es kann ja auch sein, dass man die Studien jetzt nochmal nachholt oder tatsächlich mit dem, was wir jetzt an Impfungen sehen, und plötzlich sind es andere Daten. Aber das Erste, was man rausgegeben hat, das brennt sich halt so ein. Und dann hat die so diesen Stempel, ist nicht so gut, und davon wieder wegzukommen, puh, schwierig. Ja, und was du halt sagst, diese Diskussion, ich habe immer das Gefühl, wir sitzen doch eigentlich alle im selben Boot. Wir sind alle von diesem Virus bedroht und das beeinträchtigt den Alltag von uns allen. Warum kommen dann die Medien und machen so eine Beunruhigung und so eine Verwirrung und stellen dann die ja letztendlich Kredibilität von Politikern und von Wissenschaftlern in Frage? Gibt es dieses Virus überhaupt, heißt es dann plötzlich, wo ich denke, und was hilft das euch jetzt, wenn die Leute einfach völlig verwirrt sind? Ich glaube, wenn man dann eine geradlinige Ansage hätte, okay, es gibt dieses Virus, es ist wirklich gefährlich, vielleicht nicht für alle, aber es ist trotzdem eine Bedrohung für die gesamte Gesellschaft, weil wir haben ja alle irgendwie Erkrankte und ältere Freunde, Verwandte und so weiter, Menschen, die uns nett oder wichtig sind. Wir müssen jetzt gemeinsam dran arbeiten. Dann würde das auch viel besser funktionieren, als wenn da so diese Individualität immer rausgestellt wird, dass es heißt, ja, aber der einzelne Student ist doch jung und fit. Warum darf er jetzt nicht zu dem Festival gehen? Warum wird das alles abgesagt? Und Corona-Infektion wäre doch für ihn nicht so besonders schlimm. Und dadurch wird diskutiert ohne Ende. Es kommt nie zu einem Konsens und alles verzögert sich und wird nur komplizierter. Das nervt mich total.
Ja.
Ja. Und deshalb auch diese ganze Impfdiskussion. Das würde so viel schneller gehen, wenn, wie du sagst, die Zeitschriften da nicht solche Sachen berichten, wenn es nicht so kompliziert wäre mit der Reihenfolge und dem Ausweis. Also meine Oma hat heute ihre erste Impfung bekommen, weil sie ewig nicht durchgekommen ist durch die Telefonhotline, weil das mit den Online-Anmeldungen für die 90-Jährigen irgendwie nicht so leicht war. Und weil man ja dann auch erstmal zum Impfzentrum fahren muss und das ist ja auch alles ein Riesenaufwand für Leute in diesem Alter. Und dann heißt es immer, die Familie soll sie nicht besuchen. Und dann sind die auch ganz ängstlich, lassen keinen an sich ran. Also ich habe das Gefühl, da wird nicht Hand in Hand gearbeitet. Und das ist sehr, sehr frustrierend. Ich habe gesehen, am 27.02. die Daten 2,22 wäre ein Traum. 2% der Bevölkerung sind voll geimpft. 4,2% haben die Erstimpfung erhalten. Also bis wir da mal eine Herdenimmunität haben, wenn wir jetzt überlegen, wir impfen seit Ende Dezember 2 Monate. Das heißt, wir haben jetzt großzügig gesagt 6,5% in 2 Monaten. Haben wir nach 4 Monaten 12, nach 8 Monaten 24? Das ist ja absurd wenig. Das heißt, wir impfen irgendwie 2,5 Jahre bis zur Herdenimmunität. Ja, meine Güte, am Ende ist das Virus von alleine so mutiert, dass es nichts mehr macht.
Ja.
Oder
es wirkt nicht mehr. Es funktioniert dann einfach nicht mehr mit der Herdenimmunität. So. Ja. Es ist...
Das fühlt sich an, als wäre man schwanger und den Frauenarzttermin bekommt man in einem Jahr. Dann braucht man ja auch nicht mehr.
Ja. Und du musst, wenn man dann noch überlegt, es gibt halt Länder, die haben noch gar keinen Impfstoff bekommen.
Ja. Und dann das davor mit Testung ist ja jetzt auch schwierig. Es gibt ja ab 1. März die Schnelltests für die Laien.
Gibt sie jetzt wirklich? Also ich meine, Spahn hat es ja angekündigt und dann gab es wieder einen Rückzieher. Ich habe es nicht weiter verfolgt, ehrlich gesagt.
Also zumindest stand da was in der Ärztezeitung, aber die Frage ist halt, wie verfügbar werden die sein? Die werden ja auch aufgekauft. Wie benutzen das die Leute? Also benutzen die das und sagen, okay, jetzt machen wir eine Party, wenn wir das gemacht haben? Oder ist das dann eine Eintrittskarte für irgendwas?
Vermutlich, das ja. Das war ja vor Weihnachten, ging ja die Zahl an Tests hoch, wo die Leute dann sich haben Schnelltest machen lassen, um dann mit der Familie Weihnachten zu feiern. Klar, wenn das verfügbar ist, dann wird der Test gemacht. Wie oft hörst du dann das Argument, ja, ich kann aber, ich habe einen Test gemacht.
Ja, mit Abstrich aus der Nase, deutlich angenehmer als aus dem Rachen.
Ja. Aber sehr schön, wenn du gestern einen Test gemacht hast, sagt mir aber nicht, dass du dich heute nicht angesteckt hast.
Ja. Und die funktionieren halt alle so, dass man einen Abstrich macht. Jetzt hier bei denen aus der Nasenhöhle gibt das Stäbchen eine Pufferlösung, massiert das so aus, drückt die letzten Tropfen raus und gibt dann eine bestimmte Tropfenanzahl auf eben ein Testfeld. Das wird dann durch einen Streifen durchgezogen und dann hast du eine Anzeige, meistens C und T, also Test, gibt es einen Streifen, wenn du antigene Nachweis vom Coronavirus und C ist dann Control, da kriegst du einen Streifen, wenn du keine antigene Nachweis. Und ja, das gibt dann so ein bisschen wie ein Schwangerschaftstest einen Streifen. Naja. Funktioniert, aber zum Beispiel im Krankenhaus ist es so bei uns, Patienten, die aufgenommen werden, kriegen zwar erstmal einen Schnelltest, um grob vorzusortieren, ja oder nein, Risiko, aber bis sie endgültig als grün, in Anführungszeichen, klassifiziert werden, brauchen die PCR-Test, wegen eben doch noch dieser Prozentzahlen der Grauzone. Ach ja. Und Corona-App nochmal, ich halte die ja irgendwie für ganz schön schrottig. Ich meine, ich war mit dem Handy in der Tasche auf der Covid-Station, so für einen Einsatz, und hatte nachher keine Warnung. Wie kommt das? Ach Mensch, haben denn die senilen Patienten da nicht in ihre Corona-Warn-App eingetragen, dass sie infiziert sind? Ja, schlechte Bürger. Also ich habe das Gefühl, die hat so viele Probleme oder unsere Gesellschaft ist einfach nicht digitalisiert genug. Wenn wir da einen Corona-Warnfax hätten, hätte das vielleicht besser funktioniert. Ich weiß es nicht. Aber hast du das Gefühl, die hat einen Effekt?
Boah, kann ich nicht beurteilen. Nö. Also am Anfang hatte ich das ein paar Mal, da hatte ich irgendwelche Risikobewegungen, aber dann haben sie ja irgendwas geändert im Algorithmus oder sonst irgendwie und seitdem hatte ich nichts mehr.
Ja, aber ich habe einmal einen negativen Test von mir reingeschrieben, der war dann 2 Wochen drin. Ich weiß nicht, ob dann Leute irgendwie ein grünes Bienchen gesehen haben, wenn sie an mir vorbeigelaufen sind und sich gefreut haben, aber ich habe nicht das Gefühl, dass da irgendwie mal was Sinnvolles für mich bei rumgekommen ist.
Ja, nö, keine Ahnung. Also ich meine, schade, dir jetzt nichts zu haben, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was sie machen könnte, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob sie das macht. Aber ich glaube ihr nicht. Ah doch, ja, es gibt ja jetzt zumindest ein paar Infos, ne? Mit Neuinfektionen, warnen Personen, dieses Kontakttagebuch.
Oh ja, das finde ich auch ganz nett.
Dieses Tagebuch, da hatte ich mal für einen Tag versucht, aber dann ist mir das so anstrengend gewesen. Ich finde aber, gerade mit diesen Infos oder so, da könnten sie auch noch mehr machen. Da könnten sie halt noch, keine Ahnung, informieren über die unterschiedlichen Impfstoffe, was die Unterschiede sind oder warum es okay ist, diesen AstraZeneca zu bekommen. Oder besser ist, als gar keinen zu bekommen. Wo sind die nächsten Testzentren oder Impfzentren oder sonst irgendwo was? Wo kannst du Informationen darüber bekommen? Weißt du, so ein bisschen so eine News-Nachschlage-App und sowas. Ich hab eine App installiert. Ich war ja Clampen, da habe ich auch hier im Podcast drüber geredet, im letzten Jahr im Urlaub. Und dieses Clamping-Resort hat eine Handy-App gehabt, die habe ich noch immer installiert. Da gibt es immer noch regelmäßig Nachrichten, aktuell, da sie geschlossen haben bis Ende März. Aber auch sonst aus der Region oder was man da unternehmen kann oder sonstiges Zeug. Und die haben eine richtige Info-App zusammengestellt, wo du Infos über die Gegend, über sonstige Sachen nachgucken kannst. So was da drin haben. Da kannst du dann auch zumindest zum gewissen Teil vielleicht auch diesen Fehlinformationen oder diesen stillen Posteffekt umgehen, wo sich, ja, ich kenne jemand, der hat und ich habe gehört und es stand in der Bild das und sonst sowas. Natürlich, wer das nicht glauben will, wird das nicht glauben. Aber so, und du könntest da viel mehr informative Sachen reinpacken, finde ich.
Ja. Das ist halt wie so ein zahnloser Tiger, wie so ein Plakat an der Wand, was irgendwann verstaubt und nicht mehr aktualisiert wird. Man könnte da so viel draus machen, wie du halt sagst. Und da hat man halt das Gefühl, die sind alle noch nicht in der digitalen Welt angekommen, weil wenn sie sich drüber freuen, im Gesundheitsamt wurde jetzt das Faxen abgeschafft und sie verschicken jetzt alles per Mail, dann heißt es immer noch nicht, dass alles toll läuft. Eher so, dass die Mitarbeiter fragen, oh Gott, wie geht das? Und am Ende drucken sie wahrscheinlich alles aus und heften es ab.
Ja. Naja. Ich merke, ich habe heute sehr viel Meinung. Nicht unbedingt Ahnung, aber sehr viel Meinung. Ja, keine Ahnung. Auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, hast du dir das so vorgestellt? Nein. Nein, also ganz ehrlich, als es anfing, habe ich nicht damit gerechnet, dass wir ein Jahr später immer noch darüber reden. aber so richtig begriffen habe ich es immer noch nicht. Also mir ist es bewusst und du siehst die Zahlen und du weißt, in was für einer Katastrophe. Ich meine, es wird die ganze Zeit verglichen zu der, wie heißt die spanische Grippe von 19, schlag mich tot. Und das muss man sich bewusst machen. Wir sind, das ist was, was du noch nicht erlebt hast, was ich noch nicht erlebt habe, was meine Eltern noch nicht erlebt haben. Wir sind in einem globalen Ereignis, wo wirklich alle von betroffen sind, außer die in der Forschungsstation in der Antarktis oder Arktis oder wo das war. Wir sind alle davon betroffen und es beeinflusst ja auch unsere Leben radikal. Also klar, wir sagen ja auch, es ist jetzt nicht so dramatisch, es könnte noch schlimmer sein, aber trotzdem, das ist schon krass. Also ich meine, wir haben auch den Luxus, in Berufen zu arbeiten, wo wir das können, aber stell dir mal vor, du wärst, keine Ahnung, Roadie bei einer Rockband und ich wäre Kneipier oder so. Das wäre richtig übel. Also das ist für viele Menschen schon krass und lebensbeeinflussend und umgekehrt natürlich auch die Auswirkungen davon, wie viele Leute erkrankt sind, wie viele Leute Spätfolgen auch nach der Erkrankung mit sich rumtragen. Und wir wissen ja noch nicht, was da noch kommen wird in den nächsten Jahren oder wie sich das alles noch auswirken wird. Und allein die schiere Zahl an Menschen, die stirbt oder jeden Tag stirbt, natürlich in Anführungszeichen hört sich das nicht viel an, wenn es heißt, sind 100 Menschen gestorben, bezogen jetzt auf Deutschland oder so. Ich habe jetzt gerade keine aktuellen Zahlen, das ist jetzt einfach fiktiv genommen. Aber dennoch 100 Leute pro Tag ist schon krass. Wenn du dann überlegst, dass sind jeden Tag 100 oder so, die zusätzlich zu den normalen Leuten sterben. Und teilweise, wenn du allein die Bilder, wo du aus New York gesehen hast, wo sie Leichen in die Kühltrucks gepackt haben, weil sie keinen Platz mehr hatten. Das sind Dinge, die haben wir noch nicht erlebt. Also von daher, nein, ich habe mir das nicht so vorgestellt, aber ich kann es auch immer noch nicht so begreifen.
Ja, also für mich war es vor einem Jahr einfach irgendwie weit weg. Das war so ein Ding in China, du hörst es in den Nachrichten und du hörst, es ist ganz schlimm und dieser Dr. Li, der das erstmal beschrieben hat, ist gestorben. Okay, aber dann hat man gefragt, und bei deinen Kollegen und Bekannten, hat da irgendwer Corona? Und da gab es halt irgendwie keinen. Und dann kam halt dieses ganze, ja, Corona hat die Regierung nur erfunden, um uns unter Kontrolle zu halten, bla bla bla. Und jetzt auf einmal habe ich so viele Kollegen, die infiziert sind, die infiziert waren. Da kommen irgendwelche Schwestern wieder auf die quasi Ausweichstation, auf der wir jetzt seit 3 Monaten sind. Und ich so, huch, wo kommen Sie denn her? Wer sind Sie denn? Ja, ich arbeite eigentlich hier. Ich war jetzt 3 Monate krank, weil ich hatte Covid und ich war hospitalisiert und mir geht's immer noch scheiße. Aber irgendwie nur zu Hause rumlegen geht ja auch nicht. Und dann denke ich mir, wow. Also es gibt immer wieder Leute, die berichten, sie hatten schweren Verlauf. Sie dachten, sie sterben. Und die sind jetzt nicht alle todkrank und 90, sondern die sind 40, 45, 50. Naja, Volkskrankheiten. Na klar, Übergewicht, Bluthochdruck, aber trotzdem nicht, dass du die anguckst und sagst, das ist ein kranker Mensch. Und denen ging es wirklich schlecht. Oder jetzt bei uns eine von den Krankenschwestern hat sich infiziert, weil ihr Impftermin verschoben wurde, blöderweise. Und ist jetzt irgendwie 3 Wochen weg und ihr geht es immer noch furchtbar. Und da bin ich ganz dankbar, dass ich eine Impfung bekommen habe, dass ich sonst jetzt von der Familie niemanden habe, der dann mit vielen Menschen in engem Kontakt zusammenarbeitet. Und gleichzeitig macht es mir auch Sorgen, weil wir haben Impfungen und die Leute werden trotzdem nicht geimpft und infizieren sich weiter. Und das sind ja nicht alles irgendwie Kinder, Jugendliche, denen es dann relativ gut geht. Und auch von Kindern und Jugendlichen, meine Mutter ist Lehrerin, berichtet sie doch von Schülern, die, naja, schweren Verlauf in dem Sinne, dass sie im Krankenhaus waren, nicht, aber die dann doch einen Monat irgendwo krank waren. Und wenn du dir überlegst, so die normale Grippe im Winter, da berichtet eigentlich keiner, dass er das Gefühl hatte, er wäre fast gestorben und ist danach noch wochenlang K.O., oder?
Ja. Das ist auch, wurde gerade bei Kindern bist, allein halt dieses, ne, dieses verlorene Jahr. Ich meine, klar, du kannst viele Dinge nachholen, aber wenn du überlegst, wie wir als Jugendliche waren, ich meine, du musst dich nicht so anstrengen beim Nachdenken als ich, aber trotzdem, das ist schon krass, ein Jahr lang nicht mit deinen Freunden zu unterwegs zu sein, sonst irgendwie sowas. Mein alter Freundeskreis vom Fußball oder so, wenn ich überlege, ich wäre da noch dabei und ich hätte könnten ja nicht quasi mit denen durch die Gegend ziehen. Das ist schon...
Ja, und es wird halt so viele jetzt isolierte Kinder geben, die irgendwie Depressionen und irgendwelche Anpassungsstörungen und soziale Phobien und was weiß ich entwickeln, weil die keine normalen Kontakte haben können.
Ich habe eine Kollegin, die hat ihr Kind bekommen, es war, glaube ich, noch keine Eins, als es losging mit Corona. Das hat quasi in seinem ganzen Leben noch nicht mit anderen Kindern zu tun gehabt.
Oh Gott. Ja, und da fängt es halt auch an, diese ganzen Kinderkrankheiten, die die halt früh bekommen, das verschiebt sich jetzt alles. Und die Frage ist, wie verkraften die ein 3-Tage-Fieber und Hand, Mund, Fuß und Ringelröteln und die ganzen Herpesviren in der Erstinfektion, die man halt durchmacht, wenn die älter sind? Also das wird ja dann tendenziell schlechter und stärkere Verläufe. Oh.
Ja.
Das wird auch nochmal spannend. Ja,
ja,
alles schwierig. Und alles auch stimmt. Dieser Nachteil in der Bildung, dass sie alle mit den Abschlüssen eine Verzögerung haben, dass Schule nur so provisorisch läuft, wir natürlich digital alles nicht können, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich dachte halt, wir machen jetzt irgendwie einen Monat Lockdown, damals letztes Jahr im März, und dann ist wieder Ruhe, weil wenn wir alle für 2 bis 4 Wochen keinen Kontakt haben, dann muss es ja zu Ende sein. Aber nein, der Mensch ist halt so egoistisch, dass es weitergeht. Und das macht mich halt doch dann sehr, sehr traurig. Und ich seh da einfach kein Ende, außer das Coronavirus mutiert in der Art und Weise, dass es vielleicht super ansteckend ist, aber am Ende nur ein Schnupfen oder Husten oder was auch immer, aber nicht mehr lebensbedrohlich.
Ja, und du siehst halt auch, wie rückständig wir komplett als Menschheit teilweise sind.
Ja.
Das hat mich, also in so unheimlich vielen Bereichen. Das eine, was du eben angesprochen hast, dass viele dann egoistisch sind oder so, oder dass du klar jetzt auch nach einem Jahr noch Leute darauf hinweisen musst, dass sie eine Maske anziehen müssen. Das kotzt mich ja so an. Aber es ist halt immer noch so, aber auch in anderen Bereichen, wie rückständig wir sind, was halt dieses digitale Lernen dann zu tun hat, Homeoffice, die Digitalisierung von den Firmen, dass Homeoffice überhaupt möglich ist, diese Impfstrategien und alles, wie das umgesetzt wird, dass du dann teilweise noch die Leute auch in höchsten Positionen hast, die sagen, es wäre ein Hoax oder es wäre gleich wieder vorbei, und auch dass wir immer noch keine vernünftige Strategie haben teilweise, weil du musst ja auch mal sehen, keine Ahnung, du hast dann Länder wie Italien oder Spanien teilweise gehabt, die komplett dicht gemacht haben, und dann machen sie wieder auf und dann kommt halt trotzdem die zweite Welle da an. Vielleicht nicht so schlimm, wie es am Anfang war, aber es ist halt nicht weg, es geht nicht weg, es verschwindet nicht, es bleibt da, es mutiert und wir machen immer noch die kleinen Fehler, wir arbeiten nicht zusammen. Als es losging und die Masken überall gefehlt haben, haben halt alle Länder sind um die Wette gerannt, um sie irgendwelche Masken zu bekommen. Als es in anderen Ländern schlimmer wurde, hatte Deutschland die Grenzen dicht gemacht. Da war nichts mehr übrig mit Europa oder teilweise mit der Unterstützung. Natürlich, es gibt noch die Form der Zusammenarbeit, aber teilweise war es halt auch wieder sehr rückständig, was dann an ganz alte Zeiten teilweise erinnert hat. Und auch der Rassismus, der dann Asiaten gegenüber überall aufgeblüht ist, sowas selten Dämliches. Aber natürlich, scheinbar ist das die Natur der Menschen, aber es ist halt so enttäuschend gewesen zu sehen, dass wir halt in allen unglaublich vielen Bereichen, wo wir eben auch schon drüber gesprochen haben, noch so rückständig sind und halt auch leicht wieder in alte Muster verfallen, wo du denkst, du hättest Fortschritte gemacht in der Zusammenarbeit. Das war noch nicht lang, wo an den ersten Impfstoffen entwickelt wurde, wo die ersten Leute darauf aufmerksam gemacht haben, dass dafür gesorgt werden muss, dass auch die Entwicklungsländer, die Drittweltländer, die ganz armen Länder, die Länder, wo irgendwie Krieg herrscht, wo es die Kriegführenden niemand interessiert, dass es Corona gibt, dass da geholfen werden muss, dass nicht nur wir um Masken kämpfen, sondern dass wir Masken auch für die zur Verfügung stellen, damit dass nicht nur wir uns den Impfstoff sichern, sondern dass wir auch dafür sorgen müssen, dass auch in diese Länder der Impfstoff kommt. Und dann war es soweit, es gibt den Impfstoff und du siehst halt, wie ich dann vorhin erwähnt habe, es gibt immer noch Länder, da ist noch überhaupt kein Impfstoff angekommen. weil die einfach entweder nicht die Regierung haben, die daran glaubt, weil die ganz andere Probleme haben, weil da Krieg herrscht, weil die einfach nicht die wirtschaftliche Stärke haben, um sich diesen Impfstoff zu sichern, sondern es wird halt alles weggeschnappt. Und das ist schon, ja, erschreckend. Okay. Ich bin heute wirklich im Redefluss, Entschuldigung.
Haben wir uns jetzt ausgekotzt?
Ja, wir haben uns so lange zurückgehalten oder nur in kleinen Happen drüber gesprochen, aber heute, ja, habe ich mich doch sehr ausgekotzt.
Manchmal muss das einfach sein. Es ist halt einfach frustrierend.
Sollen wir mal das Thema wechseln?
Oh, bitte.
Dann wechsle ich mal radikal. Geschlechterklischees.
Was?
Ich habe einen Artikel bei Geo Online gelesen. Das heißt, glaube ich, einfach nur Geo. Und das war mir gar nicht so bewusst. Also ich weiß zum Beispiel, dass Männer früher gern hochhackige Schuhe getragen haben. Das war ja durchaus Mode, so in Zeiten von Ludwig XIV. Und sowas. Also dass die Männer auch Absätze getragen haben. Aber eine andere Sache, die mir nicht bewusst war, dass, also jetzt, also man versucht es ja zu vermeiden, aber du siehst ja jetzt immer noch sehr oft und es gilt ja oft noch, rosa ist die Mädchenfarbe, blau ist die Jungenfarbe. Ne? Siehst du oft, wenn da, keine Ahnung, wie das Kinderzimmer gestrichen wird, wie die Klamotten gestaltet sind, wie das Spielzeug gestaltet ist, ist so. Es gibt Versuche dagegen vorzugehen und auch halt gegen diese Geschlechterklischees, dass das Mädchen auch blau mögen dürfen und Jungs rosa. Aber es ist halt immer noch so. Und was mir nicht bewusst war, dass das noch gar nicht so lange so ist.
Ja, früher war die Maria und der Josef in anderen Farben gestaltet. Nicht der Josef, der Jesus, als wir dachten, ne?
Ja, also es ging bis in die 40er Jahre war rosa bei Jungen beliebt. Und den Hintergrund ist nicht so schön, wie man sich das vorstellt. Also Rot galt in vielen Kulturen als Zeichen für Männlichkeit und Stärke. Deswegen wurde halt rosa quasi als kleines Rot für Jungs dann genutzt.
Ja, logisch.
Und dieses zarte Rot, die dann das ist eine sehr schöne Erklärung, ähnelte den blutigen Flecken, die sich auf den Hemden heimkehrender Kriegssoldaten wiederfanden.
Und romantisch.
Deswegen gab es dann halt oft in vielen Kaufhäusern eine rosa Kleidung für Jungs. Und hier ein Zitat aus einem Frauenmagazin 1918. Die allgemein akzeptierte Regel ist rosa für Jungen und blau für die Mädchen. Der Grund dafür ist, dass rosa als eine entschlossenere und kräftigere Farbe besser zu Jungen passt, während blau, weil es delikater und anmutiger ist, bei Mädchen hübscher aussieht. Und das Ganze ging in die 40er Jahren, bis in die 40er Jahren, dann hat sich das gewandelt und umgedreht und die Gründe sind, du kannst nicht so genau festlegen. Es gab wohl mehrere Dinge oder es gibt mehrere Theorien. Zum Beispiel, dass dadurch angelegt mit Matrosen und Handwerkern, dass da irgendwie blau quasi vermännlicht wurde. Es war ja auch dann schon oft üblich, Kinder in Matrosenkleidung zu stecken. Ich habe ein Kinderbild von meinem Opa zum Beispiel. Gut, der ist früher geboren, aber da war er auch schon in Matrosenkleidung. Also da hat so eine kleine Matrosenuniform angehabt und das hieß ja schon, was in der Zeit, sagen wir mal, von 1900 bis 1940 so immer mehr zugenommen hat. Das andere war dann auch, dass der Rosa Winkel, der dann im Nationalsozialismus in den KZs bei Homosexuellen oder Leuten, denen Homosexualität vorgeworfen wurde, ja tragen mussten, gab es ja dann die unterschiedlichen Abzeichen im KZ, und dass dadurch dieses Rosa dann verweiblicht quasi wurde. Aber was das Ganze dann zementiert hatte, und es ist irgendwo ist es logisch, aber andererseits hatte ich es vorher halt auch noch nicht gehört, war dann Barbie. Barbie kam 1959 auf den Markt und in grellpink und dann war das schon irgendwie, hat das quasi das so zementiert, dass für Mädchen rosa, für Jungs dann blau.
Ja.
Ja. Ich hatte übrigens weder blau noch rosa. An was ich mich erinnere, ich weiß nicht, ob es mein erstes, aber mein Zimmer war, als ich klein war, war so mit Igel. Also es war so beige, grün, braun und da waren so Igel und Tiere und sowas auf der Tapete. Daran erinnere ich mich. Kein blau, kein rosa.
Also ich hatte als Kind, ich weiß noch, so ein Strandblatt, den hat Oma gestrickt und sie hat gewartet, bis man weiß, was es ist, um es zu besticken und sie hat dann eine rote Kirsche drauf gestickt, weil sie dann wusste, okay, es wird Mädchen.
Tja. Hättest du vielleicht lieber einen grünen Apfel draufsticken sollen?
Apfel hätte ich prima gefunden, aber ehrlich gesagt, roter Apfel ist für mich auch okay.
Ja. Naja, ich fand das auf jeden Fall interessant. Vielleicht ist ja noch irgendjemand so ahnungslos wie ich.
Ach ja, bestimmt. Ahnungslosigkeit ist manchmal auch schön.
Ja.
Apropos, bist du eigentlich auch ganz ahnungslos, was Börse angeht?
Aber sowas von Börse. Börsenahnungslos. Ich habe ein, zwei Mal versucht, nicht wirklich mich damit zu beschäftigen, aber so ein bisschen zu verstehen, was da passiert. Aber allein dieser GameStop-Kram, als das erste Mal hochgekocht ist, da wollte ich ursprünglich auch im Podcast hier drüber reden. Ich habe beim Guardian so einen Artikel gelesen, der also wirklich für Dummies erklärt hat, was da passiert ist. Und als ich mit dem Artikel durch war, habe ich gedacht, nee, ich kapiere es immer noch nicht. Und dann habe ich es sein gelassen.
Ach ja. Ich habe auch keine Ahnung. Disclaimer. Das könnten wir hier als so unser Mantra einführen. Ich habe auch keine Ahnung. Keine
Ahnungslos seit 350 Folgen.
Ja, bitte Folgentitel. Here we go. GameStop als so letztendlich Spielegeschäft ist ja jetzt wegen stationärer Handel und Corona sowieso ein bisschen eingeschränkt. Erwartet man ja eigentlich, dass die Aktien abfallen. Aber nein, durch eben Zusammenlegen von den, das heißt mal Reddit-Usern auf Wall Street Bets, haben sich die Aktien Anfang Januar vor allem in den Preisen überschlagen. Zu Hochzeiten war der Kurs ungefähr bei $400 und dann fiel es plötzlich ab. Es gibt ja so ganz viele Machenschaften, von denen ich natürlich keine Ahnung habe, von den ganzen bösen Hedgefonds, die darauf spekulieren, dass der Kurs fällt und kaufen das dann mit noch ein bisschen höherem Preis, um es dann weiter zu verkaufen und Gewinn zu machen, weil sie gesagt haben, es fällt ab und sie haben halt bestimmte Zeiten, in denen es wieder verkauft werden muss. Und wenn aber dann, weil die kleinen Leute die Aktien kaufen, der Preis steigt, dann zack, machen die Verlust und müssen weiter verkaufen. So die Theorie, dass das Ganze nach oben geht, ging für eine Weile und dann ist es plötzlich abgefallen. So, und seit jetzt, dem Freitag, geht GameStop wieder nach oben. Der Kurs war ungefähr bei $100 am Freitag und jetzt weiß man nicht, wie geht es weiter. Und ich finde es einfach sehr faszinierend, was da passiert. Wo ich mir so denke, die handeln da gar nicht mit einem Wert der Firma, als ob sich das was groß getan hätte in der Zeit, sondern einfach nur was rein Spekulatives, was da passiert. Das ist so wie, du handelst mit Goldbarren, hast keinen, aber hast schon den 300. verkauft. Und die Leute zahlen dir immer mehr dafür. Das ist ja irgendwie so ein Zeichen der Zeit, wie absurd und realitätsfern die Dinge alle geworden sind zum Teil. Ja. Fasziniert. Ich beobachte das, habe damit nichts zu tun, aber verrückt. Ich investiere lieber in Küchenmaschinen. Wahrscheinlich würde da jeder Finanzberater sagen, ach, ja. Ah, klingt nichts. Naja. Wollte ich einfach mal sagen.
Ja. Das ist, teilweise erscheint einem das schon wie Magie. So Dinge, die man gar nicht versteht an der Börse. Apropos magische Dinge.
Da gibt es doch so einen Verein, den Club der magischen Dinge. Gut, ich habe eine neue Serie gefunden. Wir sind ja jetzt viel zu Hause, wir haben ja jetzt viel Zeit. Und dann gucke ich mal so auf Netflix und mir wurde vorgeschlagen, der Club der magischen Dinge. Es ist eine Serie, habe ich festgestellt, von Jonathan M. Schiff. Das ist ein australischer, ja, Serien, wie heißt das, Regisseur, der schon H2O plötzlich Meerjungfrau gemacht hat, den ich. Die Serie habe ich früher, damals, auf dem Kika total geliehen. Und ich dachte, ja Mensch, da guckst du doch mal rein. Das ist der Club der magischen Dinge. Also, ja, hier ist Qualitätscontent, wie ihr merkt. Und das sind, das ist eine Serie aus dem Jahr 2018. Die einzelne Folge hat ungefähr 25 Minuten. Bis jetzt gibt es eine Staffel. Eine zweite soll produziert werden. Soll dieses Jahr rauskommen. Mal gucken, wie es mit Corona klappt. Und letztendlich geht es um Tyra, eine Teenagerin, die zufällig in die Welt von Elfen und Feen stolpert. Sie ist nachts wach und berührt ein schwebendes Buch. Und dadurch erhält sie scheinbar magische Kräfte. Und zwar ist sie weder eine Elfe noch eine Fee, sondern ein Dreiling. Eine Mischung aus Elfe, Fee und Mensch. Und sie stolpert in diese Welt, lernt einzelne Charaktere kennen, kommt auf eine magische Schule und erlebt dann so ein bisschen Abenteuer. Das Wichtigste ist immer, die Magie muss vor den Menschen verborgen gehalten werden. Und sie ist dann genau zwischen den Welten ihrer Familie, ihres Basketballteams, Mitschüler, Freunde und eben dieser magischen Welt. Und das ist eine relativ naive Geschichte und auch, ja, witzig, unkompliziert. Man hat so die typischen Probleme des Teenagers, man hat Freundschaften, Druck, man hat so, ja, Liebeleien, dann kommt noch die Schule dazu, dann kommt ein Basketballspiel, sie ist ja halt im Verein, und eben auch die täglichen Abenteuer in der Feenwelt. Und das ist einfach eine unbeschwerte, schöne Serie, die man super gucken kann beim Kochen, also 25 Minuten Folgenlänge ist da ideal. Und ich muss sagen, das könnte locker bei Kika laufen, aber ich habe da wirklich Spaß dran. Das ist auch schön gemacht von der Optik. Also die wurde in, ich kann es gar nicht mehr sagen, Australien, Neuseeland gedreht. Die hat mal so die entsprechende Sprachweise, wenn man es auf Englisch guckt. Finde ich auch sehr charmant. Und die haben eben so typische, ja, weiß ich nicht, Feenkostüme nicht dabei, sondern die sehen alle ganz normal aus. Aber es ist halt von der Dekoration. Da gibt es eine magische Bibliothek, in der sie eben die Feen- und Elfenschule besucht. Da ganz liebevoll gestaltet von den Requisiten und die Effekte sind auch schön gemacht. Und ja, das ist einfach sehr, sehr unbeschwert. Und um einfach mal abzutauchen aus dieser ganzen Corona-Welt, ideal. Da ist jetzt nichts dabei, also hier nichts mit Nacktheit und Sexszenen, was groß aufregend ist. Es gibt keinen Mord, es gibt kein Blut. Aber ja, es ist einfach schön. Und wenn man mal so was Unbeschwertes gucken kann oder möchte, was auch eine Spannung mitbringt, die es interessant macht vom Verlauf, dann kann ich das total empfehlen. Wie ich so gerne sage, keine weltbewegende Serie, aber macht wirklich Freude zu gucken. Und deshalb, Moment, 4 von 5 Bananen.
Okay. Ich mag das auch manchmal so, keine Ahnung, so komische, obskure australische, neuseeländische Serien, die vor ein paar Jahren gelaufen sind und eigentlich sich an Teenager oder so wenden und dann, keine Ahnung, nicht mit so viel Geld im Budget und so weiter, aber irgendwie dann ganz unterhaltsam.
Genau, manchmal es gibt keine große Explosion, da ist jetzt kein Superstar dabei, wo man sagt, wow, Brad Pitt, Ryan Gosling und Leonardo DiCaprio. Nee, aber es ist trotzdem einfach wirklich schön gemacht.
Ja, dann habe ich zum Abschluss noch einen Film, der seit kurzem auf Netflix läuft, I Care a Lot heißt er, mit Rosamund Pike in der Hauptrolle. Spielt noch mit Elisa Gonzalez als Freundin von Rosamund Pike oder Frau, Liebhaberin. Sie sind auf jeden Fall in der Beziehung. Diane Wiest, Peter Dinklage, Alicia Witt, und die Story ist eine Satire, sehr schwarz auf das, ja, Altenpflege System teilweise in den USA oder wie das dann heißt, Conservatorship, was ja jetzt auch so ein bisschen Nachrichten ist durch Free Britney, was quasi, ne, Britney Spears ist ja ihr Vater so für sie verantwortlich, das heißt ja auch bei uns teilweise, wie heißt das hier, gesetzliche Betreuer oder irgendwie so?
Ja, Sowas gibt's.
So in die Richtung geht das da auch. Und zwar Rosamund Pike spielt Marla Grayson. Marla Grayson zusammen mit ihrer Freundin Fran arbeiten in einer Firma oder haben eine Firma, die sich so, dass sie sich die Sahnestücke unter den Senioren raussucht, die nach Möglichkeit keine Familie, keine Angehörigen haben oder niemand, der sich wirklich drum kümmert und die dann quasi für inkompetent erklären lässt vor Gericht, hat eine Ärztin, die dann das auch gerne so beurteilt, dann suchen sich ein, haben sie ein Altersheim, wo es dann einen Platz gibt und auch jemand, der dafür sorgt, dass die nicht unbedingt zu genau hingucken, was sie macht in ihrer Betreuung und dann werden die halt ausgenommen. Da wird ihr Haus verkauft, ihr ganzes Guthaben, das Geld, was sie sonst irgendwie haben, eingestrichen, solange bis sie dann halt tot sind und bezahlen sich quasi dadurch ihr Gehalt mit den Verkäufen und was sie da sonst noch rausholen. Und das geht so lang gut, bis es halt nicht mehr gut geht. Was übrigens teilweise in den USA wirklich so stattfindet. Also das hört man immer mal wieder. Also das gibt's schon so. Das geht so lang gut, bis sie an eine falsche gerät. Dann sucht sie sich anscheinend auch eine Frau aus, Jennifer Peterson, gespielt von Diane Wiest, wo sie denkt, da könnte ordentlich was abkassieren und das ist auch wirklich so am Anfang, aber dann stellt sich halt raus, es gibt andere Leute, die sich dafür interessieren und diese anderen Leute schrecken dann auch nicht davor zurück, mal jemand umzubringen oder so. Ja, das Ganze
beruhigt mich. Ja.
Das Ganze geht 2 Stunden lang. Es hat mich schon gut unterhalten, was mich persönlich etwas gestört hat, ist, es gibt niemand, der sympathisch ist da drin, in dem ganzen Film. Du fieberst mit niemand in dem Sinn mit, dass du denkst, weißt du, du hast keinen Helden in dem Sinn. Auch nicht Marla Grayson, die von Rosamund Pike gespielt wird, die ist, man hasst sie. Man hasst aber auch alle anderen Leute da drin. Also da ist niemand eigentlich drin, mit dem du Mitgefühl hast. Und egal was passiert, du denkst, ja, das geschieht denen recht. Da muss man schon in der richtigen Stimmung sein. Aber es ist unterhaltsam. Ich hätte mir ein paar Sachen ein bisschen besser gemacht gefühlt. Es taucht ein Verbrecher da drin auf und der Verbrecher mit seiner Organisation erscheint mir dann eher so, als wäre er, hätte er das Budget gehabt von vom Magischen Club der Serie als von einer Hollywood-Produktion. Also da könnte man sich schon hoch.
Alexa, kann, halt die Klappe.
Nee, das war Siri.
Oh, Siri, du auch.
Keine Ahnung, warum. Wollten wir auf jeden Fall TV-Serien empfehlen. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Insgesamt 3 von 5 Bananen. Also ja, kann man gucken, aber es ist ein gewöhnungsbedürftiger Film. Ist nicht schlecht gemacht. Auf jeden Fall die Art und Weise, wie halt dieses Betreuungswesen dann in den USA so ein bisschen aufgegriffen wird und vorgeführt wird. Ist schon okay. Ja. Und was ich aber gut finde, wie gesagt, Rosamund oder Marla Grayson ist in einer Beziehung mit Fran und das wird überhaupt nicht thematisiert. Du hast ja heutzutage oft so in Serien und Filmen, wenn dann LGBTQ plus Charaktere auftauchen, dass das dann auch so zum Thema gemacht wird und so eine wichtige Rolle spielt. Und das ist hier einfach nicht so. Es ist so, aber es wird überhaupt nicht, also weißt du, es wird ganz normal damit umgegangen. Als ob das andere könnte jetzt auch ein Mann sein, mit dem sie in der Beziehung ist und es wird keinen Unterschied für die Handlung machen und es wird auch nicht thematisiert. Sie ist in der Beziehung mit jemand und es geht nur darum, dass sie mit jemandem in der Beziehung ist. Nicht, ob es jetzt gleichgeschlechtlich ist oder nicht gleichgeschlechtlich. Das fand ich mal ganz angenehm. Und ist auch nicht das erste Mal, wo ich den Trend festgestellt habe. Gibt noch so ein, zwei andere Sachen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, wo das auch so war, was schon eine angenehme Normalisierung ist. Wenn man das noch positiv erwähnen will.
Ja, da ist doch mal wieder jemand in der Zukunft angekommen.
Ja. Ja, 3 von 5 Bananen, habe ich gesagt, ne? Ja. Netflix 2 Stunden, alles Wichtige untergebracht. Jetzt bin ich fertig für heute.
Ja, ich auch. Na dann,
das trifft ja gut. Genau. Dann macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss und danke nochmal für den Kommentar. Wir freuen uns über alle weiteren.
Ciao.
Sind ja so viel isoliert. Mal noch ein bisschen Kontakt. Tschüss.